himmlischer Seele seine Gitarre schreit, als gäbe es kein Lohn, mit jeder Note rebisch und frei. Kühl, der Elektropunk hat seine Energie dabei. Oh, 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 die Stimme des Widerstands, so laut und verrückt. Oh, in seinem Elektropunk Rhythmus, der uns zum Tanzen erweckt.
Ladies and Gentlemen, Boys and Girls and everyone in between, es ist Astra Colada Zeit. Wir sitzen in der Hebebühne. Es ist Folge 216 am 30. Mai 2024. Daniel Hüttmann ist heute wieder nicht da. Der ist von Natur zurückgekommen, aber er scheint ziemlich brach zu liegen. Aber auf der anderen Seite habe ich heute wieder einen wundervollen Gast, den ich noch nicht kenne, der mir weiterempfohlen worden ist, mit den Worten, ey, lad ihn einfach in deinem Podcast ein, der hat was zu erzählen. Der kann 45 Minuten, kann er dir nur Sachen von Tour erzählen. Du kennst ihn zwar nicht und ich kenne dich auch wirklich nicht, aber es ist Christian Krüborn. Krü oder Krü?
Kannst du dir aussuchen.
Also um nochmal genau zu sagen, wer du eigentlich bist oder was du so gemacht hast in deinem Leben. Du bist eigentlich Musiker und du bist Gitarrist. Und du hast von 2013, glaube ich, bis 2019 bei Egotronic gespielt als Gitarrist.
Oh, someone did his research. Ja, ja, genau, das ist richtig.
Da ist mir auch aufgefallen, dass die meisten Leute, die bei Egotronic gespielt haben, auch beim Wikipedia-Eintrag immer mit einem Nickname da drin stehen.
Ja, das ist, ich weiß auch nicht, das hat sich so durchgesetzt, ne, im Punkrock-Kreis, dass jeder so ein Superhero Name braucht.
Woher kommt denn das Krü?
Ey, ganz ehrlich, wir haben uns irgendwann mal früher, Anfang der Nuller, im Freundeskreis alle Spitznamen mit Umlauten gegeben. Da gibt's den Fö, da gibt's den Bönks, da gibt's mich halt Krü, also Lö, Lena, ach und so weiter.
Bist du ein Dorfkind?
Nee, überhaupt nicht.
Wo kommst du her?
Ich komme aus Berlin tatsächlich, ich bin da geboren.
Ah, du bist Berliner. Jo. Das ist mir auch dann beim Nachschauen mal aufgefallen, dass Egotronic gar keine Hamburger Band gewesen ist, sondern es sind Berliner. Ihr wart Berliner, oder?
Oder ich glaube, ich war tatsächlich der einzige Berliner.
Ehrlich? Warum steht denn da drinnen, das ist eine Berliner Elektropunk-Band?
Naja, so WahlberlinerInnen.
Ah, alles klar.
Ah nee, gar keine Innen. Die Band war leider immer nur männlich.
Die Band gab es ja relativ lange.
Also ich muss dazu sagen, ich bin dazugestoßen. Ne? Also es gab unseren Mastermind, Thorson, und der hat sozusagen das Projekt so als One-Man-Band gestartet, weil er keinen Bock mehr hatte auf andere Leute und so selber sein Ding durchziehen wollte und hat daraus dann halt quasi so ein, ja, 8-Bit, Trash, Elektro, linksradikales Musikprojekt halt quasi gemacht, hat dann aber dann irgendwann mal doch angefangen, Leute um sich zu scharen. Also ich sage auch mal, die Fluktuation bei Egotronic war auch schon relativ hoch. Es gibt sehr viele Ex-Mitglieder.
Aber du hast es ja wirklich geschafft, dann 6 Jahre da zu sein. Und ich glaube, du hast 4 Alben mitgemacht.
Ich habe, warte mal, lass mich mal überlegen. Das war 1, 2, also ich habe 3 Alben auf jeden Fall im Studio aufgenommen. 6 Alben waren es dann doch nicht, nee. Aber gespielt haben wir ein Potpourri irgendwie aus allem, so, ja.
Ich fange mal ganz oberflächlich halt an. Okay, alles klar. Du hast bei Egotronic gespielt, du kommst aus Berlin, aber gerade im netten Vorgespräch hast du gesagt, du wohnst jetzt gerade in Spanien.
Korrekt. Wobei das auch nur zur Hälfte stimmt. Ich bin jetzt quasi halb Hamburger, weil meine damalige Partnerin, wir haben 3 Kinder zusammen und die hat sich dann am Ende nicht mehr so wohl gefühlt nach der Trennung und ist wieder zurück nach Deutschland gegangen. Wobei ich gesagt habe, also das war so ein bisschen so ein Streitgespräch über ein Jahr hinweg, ob wir das also dann wirklich machen, wieder zurückgehen und so, hat sich das ein bisschen wie ein Rückschritt angefühlt hat. Und dann habe ich gesagt, ja okay, wenn du wieder zurück möchtest und das auch vielleicht für die Kids besser ist mit der Schule und der Sprache und so, kannst du machen, aber bitte nicht nach Berlin. Das war quasi meine Bitte. Und dann ist es quasi jetzt bei Hamburg geworden und das finde ich ist durchaus auszuhalten.
Darf ich fragen, warum nicht Berlin?
Ich möchte es mir jetzt hier nicht mit Menschen verscherzen in Berlin, aber ich komme nicht mehr besonders gut klar auf die Stadt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich fühle mich da einfach nicht mehr wohl.
Kann ich nachvollziehen. Also als Hamburger kann ich es relativ nachvollziehen. Ich habe viele Freunde in Berlin und ich bin gerne für 2 bis 3 Tage da.
Maximal.
Und dann ist es so, als wenn sich ein dunkler Schatten über meinen Kopf legt und irgendwie diese Stadt mich so, obwohl sie so riesig ist, aber so einengt. Ich glaube, ich hätte mich verloren. Wäre ich als junger 20-Jähriger in Berlin gelandet, hätte ich mich, glaube ich, verloren.
Ja, viele haben sich auch verloren, ne? Irgendwie auf eine gewisse Art und Weise. Hab auch irgendwie das Gefühl, dass, ja, weiß ich nicht, auch teilweise meine Leute von damals, also die wirken auf mich teilweise ein bisschen lost mittlerweile, weil einfach so viel in dieser Stadt passiert, so viel, ja, overwhelming stuff.
Ist es auch der Grund, warum du aus Berlin weggezogen bist? Und wo wohnst du in Spanien? Oder wo?
In der Nähe von Malaga.
In der Nähe von
Malaga. Beziehungsweise zwischen Malaga und Granada, kann man ziemlich genau sagen, an der Costa Tropical.
Und war es dann so, okay, alles klar, ich packe jetzt meine Koffer? Und wir gucken mal, wo es uns hinzieht, oder?
Also mittlerweile bin ich da schon ziemlich, auch so jobmäßig eingespannt. Aber am Anfang war es einfach nur raus aus Deutschland, irgendwie mal was anderes erleben, den Kids auch mal eine bisschen andere Perspektive auf die Welt bieten. Und wir haben einfach nur gesagt, also als Family jetzt damals so, let's get out of here. Und dann sind wir irgendwie erstmal, haben wir erstmal so ein bisschen geschaut, ja, wo ist es denn am wärmsten? hatten uns so ein bisschen auf die Kanaren erstmal irgendwie, hatten unseren Blick gerichtet und dann sind wir dann doch aber ja in Andalusien gelandet, weil es einfach mega cool ist dort, also rough und anders.
Warst du damals schon Vater, als du ausgewandert bist?
Ja.
Das ist ja ein mega großer Schritt und auch ein mutiger Schritt. Ich bin leider selber kein Vater, aber ich kann mir halt vorstellen, dass wenn Kinder da sind, man irgendwie immer das Gefühl hat, man braucht eigentlich mehr Sicherheit als Single oder auch als Pärchen ohne Kinder. Deshalb finde ich das wahnsinnig mutig, dann zu sagen, ja, okay, alles klar, wir packen jetzt unsere Koffer und wir schauen, was dann passiert.
Ja, ich hatte damals irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass uns das mehr Sicherheit bietet, angesichts der, ja, teilweise auch politischen Entwicklungen in Deutschland. Wir haben dann am Ende auch noch in Brandenburg auf dem Dorf gelebt. Ja, war nicht so geil.
Aufgrund der Politik?
Ja, war halt ziemlich rechts, ne? Also da bei Eberswalde ziemlich rechte Mainstream-Meinungen eigentlich an jeder Ecke. Und ich war anfänglich fand ich es toll, auf dem Dorf zu leben und aus Berlin raus zu sein und so. Aber dann, ja, weiß ich nicht, diese ganzen Stammtischparolen und dies, das. Nee. Und dann haben wir irgendwann mal gesagt, ja, weiß ich nicht, wir wollen mal was anderes ausprobieren.
Okay, gehen wir dann mal tiefer. Egotronic, würde ich sagen, gilt als sehr politische Band oder galt als sehr politische Band. Und ein Teil von Egotronic zu sein, das weiß ich nicht, wie es ist, aber ich habe das Gefühl, dass der politische oder die Art, wie man Politik denkt, auch wichtig ist dafür, um ein Teil dieser Band zu sein. Erste Frage wäre von mir, wurdest du deswegen auch angefeindet, weil du ein Teil dieser Band gewesen bist?
Nein, kann ich eigentlich nicht sagen.
Okay.
Nee, also das...
Dass man so sagt, also auch der Krü, der ist bei Egotronic, den... scheißen wir jetzt erstmal ins Gartenhaus.
Nö, ich habe zum Glück da mir meine Bubble irgendwie gesucht, gefunden. Da war das kein Problem. Nee.
Das heißt sozusagen, dieser politische, dieser Drang, etwas zu verändern und etwas mit Musik zu machen, war schon vorher da.
Ich hatte vorher bei einer ganz lustigen Combo gespielt, die es auch immer noch gibt, nämlich The Toten Crackhorn im Kofferraum, falls du die kennst.
Ja, die kenne ich.
Witzig, okay. ja, genau, also Maren oder Lulu, die Sängerin und ich, wir sind also seit vielen, vielen Jahren befreundet und damals war es dann halt irgendwann mal so, dass wir gesagt haben, oder dass sie gesagt hat, sie hätte gerne so ein paar Toyboys in der Band irgendwie im Hintergrund, die Instrumente spielen und ein guter Freund von mir, der, also Dennis, hat natürlich auch einen Künstlernamen, nämlich Thomas Echelmeier. hat sich ergeben, weil nämlich das sein altes Klingelschild war irgendwie und dann, das hat er nie abgenommen irgendwie. Oder beziehungsweise es war das Klingelschild im Fahrstuhl irgendwie. Da hat er einen fancy Loft da gehabt in Mitte irgendwie. Und ja, wenn man dann in seine Wohnung fahren wollte mit dem Fahrstuhl, dann musste man immer auf den Thomas Echelmeier-Knopf drücken und so hat sich das ergeben. Naja, genau, also das war das und das war halt ein, ja, damals noch ziemlich unpolitisches Fun-Projekt. Mittlerweile sind die Girls, haben sich auf jeden Fall vor allen Dingen klar feministisch positioniert. Mhm. Das war natürlich auch schon immer irgendwie selbstverständlich, aber mittlerweile ist es ja auch doch ein Politikum geworden irgendwie. Und auch cool finde ich, dass das jetzt auch bei den Girls so nach außen hin kommuniziert wird, dass es einfach Riot Girls quasi. Und das ist cool. Aber das hat sich so ein bisschen überschnitten. Also wir haben dann ein paar Gigs gespielt, so mit Frittenbude und Egotronic und so. Und dann habe ich Thorson kennengelernt und der hatte dann auch gesagt, ja, also eine Gitarre wäre schon geil. Und dann habe ich dann auch gesagt, so ja, irgendwie geht mir das ein bisschen mehr rein gerade, weil das für mich ein bisschen mehr Tiefgang hatte zu der Zeit.
Ja.
Ohne das jetzt, ohne jetzt die Crackhorn irgendwie abwerten zu wollen. Also ich habe da auch eine Zeit lang beides gemacht, aber Dead sein und zwei Bands, das war dann doch ein bisschen viel.
Woher kommt es eigentlich, dass man sich schon damals entschieden hat, dass man sich gegen rechts positioniert? Das frage ich mich halt irgendwie immer. Also damals, ich meine, wie alt magst du sein? Bist du 38, 39?
Ach, schön wär's, ich bin 41.
42.
Aber okay. Danke.
Oh, das habe ich mich gestern gefragt, so als ich mal so durchgeskippt bin, auch durch die Songs. Also wie kam eigentlich das, dass man sich damals halt eigentlich gegen rechts positioniert hat? Also auch für mich selbst. Wann kam so der Punkt, wann du gesagt hast, ey, das ist falsch, was da halt gerade passiert und ich möchte da kein Teil von sein. Und es ist wichtig, dass man sich dagegen positioniert und es ist wichtig, dass man halt auch Musik als Sprachrohr nimmt, darauf aufmerksam zu machen.
Ach, das war für mich eigentlich schon immer wichtig. Also eigentlich auch selbstverständlich, so ein bisschen aus der Punk-Bewegung heraus sich antifaschistisch zu positionieren, denke ich mal, ist ja irgendwie auch Teil der Punk-Bewegung.
Kommst du aus der Berliner Punk-Szene?
Jein, Wohlstandspunk. Nee, klar, also ich bin schon immer gerne auf Konzerte gegangen, so Terrorgruppe und so diese ganzen Sachen. Ne? Also ich war schon doch eher mehr so im Punkrock als jetzt im Elektro oder sowas zu Hause. Aber ich sag mal, zu der Zeit war das so ein bisschen, ich fand ein bisschen ausgelutscht, auch so von den Parolen teilweise her, so im Punk-Bereich. Ja. Und ich fand es halt spannend, wie jetzt zum Beispiel Egotronic oder auch die Crackies, wie sie ihre Fans liebevoll nennen, dann doch irgendwie diesen Party-Elektro-Faktor dann halt irgendwie auch bisschen auf die Politik halt quasi
gehievt
haben, genau. Und es hatte für mich irgendwie eine andere Dynamik, ein bisschen wilder und teilweise auch mehr auf die Fresse. Also durch die Beats, durch dieses ganze, ja, weiß ich nicht, durch diese Mischung aus Punk und Elektro. Ich fand das irgendwie zu der Zeit irgendwie mega spannend, das irgendwie miteinander zu verbinden.
Ich finde diesen Ausdruck ausgelutschte Punkparolen ziemlich gut. Was meinst du mit ausgelutschten Punkparolen?
Naja, so dieses, gute Frage eigentlich. Was ist ausgelutscht? Eigentlich ist es ja gar nicht ausgelutscht.
Wollte ich nämlich gerade sagen, aber ich kann es voll nachvollziehen. Als du es gesagt hast, habe ich mich so sehr irgendwie habe ich mich so 2014 gefühlt und habe ich das erste Mal Feinde Sahne Fischfilet gesehen. Und 2013, 2014 auf einem Festival und es ging mir voll auf die Eier damals, dass jetzt dieses ganze Nazi-Ding und hinter jedem Song eine Parole und Nazis aufs Maul und ich fand das gut, aber mein Bewusstsein war doch so, das kann doch nicht sein. Also ich war damals schon Hamburger und ich lebte hier in dieser linken Glocke und habe einfach gedacht, naja, das mit der NPD, das haben wir doch auch irgendwie hinbekommen und die AfD war damals noch nicht so scheinbar rechts, wie sie eigentlich geworden ist, so für mich in dem Moment. Und da dachte ich halt auch gerade, dass was Monchi da von der Bühne brüllt, das ist schön und okay, aber ich finde es irgendwie, ach come on, spielt, so. Da habe ich mich eher gefreut, dass gleich Biffy Clyro spielen mit Post-Rock und so, als dass ich es wichtig empfunden habe, was der große dicke Mann da auf der Bühne zu mir gerade sagt. Und was ich dann aber im Nachhinein, 5 oder 6 Jahre später, auch noch lagen wir beide im Pool, habe ich ihm halt auch noch gesagt, so wie dumm das eigentlich von mir damals gewesen ist, das so scheiße zu finden und wie wichtig das jetzt ist, dass ihr das immer noch mit diesem, genau diesem gleichen, mit der gleichen Energie halt macht. Und deshalb ist mir gerade dieses ausgelutschte Punkparolen, ist mir gerade so, ich verstehe voll, was damit gemeint ist.
Ja.
Und kann mich total mit hineinfühlen. Und ich weiß auch ganz genau, was du meinst, dass dieses ganze Audiolied-Thema sich damals viel aufregender angefühlt hat.
Total, ja.
So als das aufgekommen ist und alle Kids irgendwie auf dem Dorf Audiolied-Shirts getragen haben, war es dieses, oh, was ist das? Was ist dieses Audiolied?
Ja, ja, ich habe das, ich bin da auch irgendwie auch recht spät, glaube ich, auf den Trichter gekommen, ne? Dass das eine ganz neue Dynamik hatte irgendwie. Mhm. Hat mich irgendwie so ein bisschen an Fat Wreck erinnert. Kennst du noch diese ganzen Fat Wreck Bands, No X, No Useful Name und so? Und irgendwie haben sich alle unter diesem Fat Wreck Label halt gesammelt und Audiolied war so ein bisschen, finde ich, das Elektro-Pendant dazu in Deutschland.
Ja, total. Und es war so, ich kam halt aus diesem ganzen Grand Hotel, ich fand das ja auch toll. Aber Grand Hotel war für mich so dieses, Kettgar, Tomte, lyrisch toll, alles was Audio, was Grand Hotel hat irgendwie signed, hat irgendwas musikalisch mit mir zu tun und es war halt irgendwie riesengroß und auf einmal kam dann mit dieser ganzen Elektronik, damals irgendwie angefangen so von Digitalism und Justice, die dann irgendwie riesengroß in dieser Indie-Szene geworden sind und auf einmal ploppten dann so Bands wie Supershirt und wer war denn noch mit am Start? Es war auf einmal so viel, was passiert denn da einfach gerade? Was machen denn da die jungen Leute?
Ja.
Und auf einmal merkte man so, da ist etwas Neues.
Ja, absolut. So. Also das hat mich auch voll umgehauen. Also ich fand, das war neu und ja, hat sich einfach mega gefährlich angefühlt. Auch so mit diesem ganzen hedonistischen Aspekt dahinter, ne? Ich finde auch, Punk war auch schon immer sehr hedonistisch. Mhm. Oder zumindest so in den späten 70ern, Anfang 80er, ging auch viel um Selbstzerstörung irgendwie, ne? Und das hat dann Audiolied irgendwie wieder aufgegriffen und das fand ich schon spannend.
Wie selbstzerstörerisch warst du?
Eine Zeit lang schon ziemlich, gerade auf Tour. Das hatte natürlich auch eine gewisse Eigendynamik, ne? Mhm. Weil Cut. nee, Quatsch. Also sagen wir mal so, ich habe nicht übertrieben. Es war eine interessante Zeit und so, aber ich habe auch irgendwann mal gemerkt, dass das nicht die Lösung sein kann. Also quasi sich zu zerfeiern und nur in der Bubble halt quasi zu leben, weil die Welt drumherum verändert sich. Und da ist es halt irgendwie, oder hat es für mich dann irgendwann mal so einen Punkt erreicht, dass ich dann doch wieder mehr auf mich geachtet habe.
Hattest du in diesen 6 Jahren eigentlich noch Zeit, etwas anderes zu machen, außer Egotronic?
Ja, ich hatte eine Zeit lang eben noch die Crackhuren nebenbei. Dann hatte ich eine Hardcore-Band angefangen mit ein paar Freunden in Berlin. Das war dann aber so ambitioniert oder ist so ambitioniert geworden, dass ich das dann auch nicht mehr geschafft habe. Und dann habe ich mich da dann doch eher mehr, also für alle Beteiligten war es dann einfach besser, dass ich mich dann voll auf Egotronic quasi konzentriert habe oder konnte.
Warst du in der Zeit auch voll Musiker, also voll blutarbeitender Musiker oder konntest du nebenbei noch etwas anderes machen?
Da gibt es diesen Witz und zwar kommt ein Musiker oder Musikerin zum Arzt und sagt, wie sieht's denn aus hier mit meiner Gesundheit? Und der Arzt oder die Ärztin sagt, ich habe ganz schlechte Nachrichten für Sie, Sie haben nur noch knapp 3 Monate zu leben und dann… die Antwort ist dann, ja, wovon denn? Ja, also sagen wir mal so, zeitlich war es auf jeden Fall ein Fulltime-Job. Finanziell musste ich Fahrradkurier fahren in Berlin tatsächlich, damit ich diesen ganzen Zirkus weitermachen kann.
Nicht der schlechteste Job.
Nee, fand ich auch, hat voll Spaß gemacht, mega Spaß.
Da freut sich auch der Körper. Nach so einem geschundenen Wochenende.
Ich hatte mein Traumgewicht. Ich habe genau 66,6 Kilo gewogen. Da will ich wieder hin irgendwann.
Der Fahrradkurier des Teufels.
Voll.
So. Ja, dieses Zerfeiern. Selbstzerstörung hat ja nicht nur was mit Feiern zu tun, finde ich. Ich glaube, wenn man sagt, man ist so selbstzerstörerisch, habe ich das Gefühl, dass von außen halt immer, ihr zerfeiert ja euch auch etwas, aber die Selbstzerstörung beginnt im Kopf.
Absolut.
So. Ich merke das nämlich gerade, ich merke das nämlich gerade selber. Ich bin gerade wieder an so einem Punkt in meinem Leben angekommen, wo ich merke, auf der linken Seite ist das rettende Ufer und auf der rechten Seite ist halt ein tiefer Abgrund so. Und dieser tiefe Abgrund, der ist erstmal dunkel und man weiß nicht, was da ist, aber es hat irgendwie was mit Mental Health zu tun und auch etwas mit dem Körper. Also mein Körper macht gerade wieder so Warnsignale. Ey, jetzt ist mal wirklich wichtig, dass du mal wieder auf dich achtest. Und habe irgendwie in den letzten Monaten halt so ein Schwall an Jobs, also ich bin auf der einen Seite freiberuflicher Künstler und mache nebenbei noch Produktion und dann haben wir hier die Hebebühne und falls du mitbekommen hast, die Astra-Stube in Hamburg wurde ja wegrationalisiert.
Das habe ich leider mitgekriegt.
Ja, und war auch ein Teil davon und wir hatten irgendwie in dieser kürzesten Zeit, hatte ich noch ein paar Veröffentlichungen, wo Videos gemacht werden und ich habe das gar nicht mitbekommen, wie sehr ich meinen Körper dazu hingetrieben habe, zu kämpfen und dann Astra-Stube dicht und dann den ganzen Kram halt aufräumen und dann weiter. Und dann hier noch eine Veröffentlichung. Ich habe denen irgendwie gar keine Pause gegeben.
Tja.
Und merke das jetzt gerade, wie mein Körper gerade sagt, so, jetzt ist aber auch mal Schluss. Es wird ein schöner Sommer, aber halten Sie sich zurück.
Fühle ich.
Ja?
Sehr.
Hattest du schon mal einen Burnout?
Oh ja. Allerdings.
Ja?
Das kam tatsächlich auch wirklich, naja, klar, aus dieser Kombination aus Family Life, dazuarbeiten und Touren. Also Touren ist wirklich anstrengend. Vielleicht sage ich das jetzt auch, weil ich schon über 40 bin, aber
das ist auch schon mit 20 anstrengend.
Also früher fand ich das geil, ne? Also, keine Ahnung, um 7 Uhr morgens von Berlin nach Zürich fahren und den ganzen Tag im Tourbus sitzen, dann schnell auf die Bühne, Soundcheck oder Linecheck am besten noch direkt loslegen, danach noch feiern. Am nächsten Tag geht's dann von Zürich weiter nach, was weiß ich wo, Hamburg am besten noch. Also, im Endeffekt, die meiste Zeit wartest du ja sowieso nur an irgendwelchen Backstage-Räumen oder sitzt halt im Bus, im Stau oder in der sengenden Hitze ohne Klimaanlage im Bus und so. Und das muss man schon wollen. Und hat mich aber in meinen 20ern nicht großartig gestört. Auch nicht mehr eigentlich auch nicht in meinen 30ern. Aber dann irgendwann mal kam der Punkt, wo wir alle nur noch gestöhnt haben.
Ja, weil man viele Sachen ja auch schon immer wieder erlebt hat. Witzigerweise musste ich jetzt gerade an mein erstes Festivalerlebnis denken. Das erste Mal Hurricane, als das Hurricane noch ganz klein war, da irgendwie 20.000 Leute da waren und da war Marilyn Manson irgendwie Headliner und Carter hat auch, glaube ich, nur 70 Mark oder 80 Mark gekostet. Und es war das Highlight meines Sommers. Selber noch gar nicht richtig Musik gemacht, sondern einfach nur dieses von zu Hause raus und dann das Zelt aufschlagen und dann halt einfach Rebellion feiern 3 Tage und geile Musik hören und geile Bands sehen und sich überraschen lassen. Und ich weiß dann auch noch, wie es denn irgendwie 10 Jahre später gewesen ist, wo ich gedacht habe, so ja, ist jetzt auch irgendwie immer wieder das Gleiche. Also die Bands ändern sich, die Preise werden teurer und ich finde das auch ein bisschen beim Touren so. Also wenn du im Prinzip schon vieles durchgespielt hast, dann ist diese ständige Wiederholung zwar toll, also ich finde Menschen halt auch vor der Bühne immer toll.
Absolut.
Mit Menschen, ob es eine halbe Stunde ist oder 2 Stunden, was abzureißen oder einen Moment zu kreieren, ist immer toll. Aber das, was du halt sagst, dieses ganze Warten, diese Fahrten, dieses, wo schlafen wir denn heute? Oh, beim Veranstalter. Auf der Couch. Weil war nicht mehr für ein Hotel drinne. Nee.
Da habe ich mich zum Glück ins gemachte Nest gesetzt. Also da hat schon alles gestimmt. War immer schön Hotel und so, auch wenn ich das manchmal oder sehr oft nicht in Anspruch genommen habe. Aber
wir haben mal auf einer Bühne geschlafen.
Das geht auch natürlich. Habe ich auch mit meiner alten Band gemacht.
Ja. In Walsrode auf der Bühne geschlafen. Wo pennen wir denn heute? Ja, ihr könnt heute auf der Bühne schlafen.
Genau, hier Penntüten auf die Bühne. Wir fegen doch mal drüber.
Richtig. Und dann aber trotzdem nicht. Jetzt weiß ich, wie es ist. Was? Wir pennen auf der Bühne. Damals war dieses geil. Wir pennen ja auf der Bühne, wo wir heute gespielt haben.
Oh, wow.
Im Februar. Tourgeschichten, wenn du Leute triffst, die mit nichts am Hut haben, also die nicht die Erfahrung auf Tour gemacht haben und so. Was ist deine Lieblingsgeschichte, die du erzählst von Tour? Von Tour. Welche Lieblingsgeschichte erzählst du von Tour?
Also wir haben auf jeden Fall mal den Backstage-Raum von David Guetta ausgeplündert, bevor er mit dem Hubschrauber beim Sonne, Mond und Sterne Festival war das, eingeflogen ist. Der hatte nichts mehr an Getränken da. Wir haben alles... Ja, wir haben alles rausgeklaut. Das war witzig. Das gibt's hunderte Sachen, aber ich denke mal jetzt noch so ein bisschen parallel darüber nach. Also es war eigentlich immer irgendwas. Also es war immer irgendwer ist verschwunden und dann musste am nächsten Tag irgendwo aufgegabelt werden.
Hattet ihr damals die gleichen Probleme, die jetzt zum Beispiel bei Fahne Seine Fischfilet ja auch auftreten, dass sich ein Gegenstrom vom rechten Rand sich vor die Konzerte platziert oder sich auch ins Publikum hineinmischt oder dass ihr auch als Bandperson teilweise Angst haben musstet, dass da nichts passiert?
Was immer sehr aufs Bundesland ankommt, muss man sagen. Ne? Also so je weiter du an der tschechischen Grenze spielst, sage ich mal, umso krasser werden halt auch die Faschos teilweise. Ne? So Sachsen, Dunkelsachsen ist schon heftig immer gewesen. Ja klar, also einmal wurde der Tourbus angezündet. Da war ich aber noch nicht dabei. Aber das
da war ich noch nicht drin.
Nee, also zum Glück auch nicht. Nee, genau. Da stand dann irgendwann mal im Tech-Rider drin, bitte abschließbaren Parkplatz, sodass der Tourbus nicht angezündet werden kann. Es gab schon krasse Situationen teilweise. Aber ich habe das alles dann, also ich bin ja 2012, glaube ich. 2012 oder du bist
bei Wiki steht 2013.
2013, okay, das kommt hin. Eingestiegen und da sind eigentlich all diese ganzen krassen Sachen schon passiert und die Faschos, die haben sich dann aber auch wirklich dann irgendwann mal nicht mehr zu den Konzerten getraut, weil die wussten, da sind halt eben einfach 200-300 Leute im antifaschistischen Umfeld organisiert. Das macht keinen Sinn für die dann da Stress zu machen.
Und je weiter du an die tschechische Grenze kommst, ist das Publikum umso dankbarer, dass ihr dann da seid?
Oh ja. Also wir haben wirklich viel in der Provinz gespielt und die Leute waren wirklich, wirklich sehr, sehr dankbar. Und das waren eigentlich auch immer meine Lieblingskonzerte. Also klar, wir haben diese ganzen tollen Festivals gespielt, das war eine super Erfahrung. Aber am liebsten habe ich halt im besetzten Haus gespielt tatsächlich, weil da tropfte der Schweiß von der Decke und die Leute haben einen wirklich echt auf Händen getragen. Das war immer sehr, sehr schön. Das vermisse ich auch sehr. Also da hatte ich das Gefühl, wirklich in dem Moment irgendwie Teil von etwas zu sein.
Bist du gerade kein Musiker mehr?
Im Moment, also ich spiele schon noch Gitarre. Ich habe jetzt gerade, einer meiner besten Freunde, der auch fantastischer Schlagzeuger ist, ist jetzt zu mir gezogen. Wir sind jetzt also quasi so Roommates. Mhm. In La Herradura, so heißt der Ort, wo wir wohnen. Und wir machen jetzt so Mucke zusammen, aber eben mal schauen, was draus wird. Also ich bin nicht mehr so ambitioniert wie früher, sage ich mal. Also eher mehr so ambitioniert, jetzt endlich mal mein Instrument richtig zu spielen.
Was hat dich dazu getrieben zu sagen, oder welcher Song oder welche Band hat dich dazu getrieben zu sagen, ich hole mir jetzt eine Gitarre? Ich finde das geil, was die da machen. Ich will das auch.
Das war definitiv Nirvana.
Ja?
Ja. Also das
Nirvana-Kind?
Ich bin immer noch Nirvana-Kind. Also es ist immer noch meine allergrößte Lieblingsband. Und ich kann alle drei Alben jeden Tag rauf und runter hören, immer noch. Und mache das auch. Und das hat mich damals, diese Energie hat mich damals umgehauen. Und ich wollte das auch können.
Du hast Nirvana nicht live gesehen, ne?
Leider nicht.
Wo warst du an dem Tag, als Kurt Cobain gestorben ist?
Ich war in der Schule und alle haben geheult. Das war heftig. Also ich habe noch die Bilder vor mir, ne? Also so wie alle irgendwie, war auch kein Unterricht möglich an dem Tag tatsächlich. Irgendwie,
krass.
Wir alle so eine Fans waren, auch in der Klasse und so und ja.
Das hatte bei uns überhaupt gar nicht so einen Impact. Irgendwie, als Kurt Cobain gestorben ist.
Ja.
Also ich komme halt alle aus dem Dorf, da haben alle irgendwie AC/DC gehört oder Metallica oder Queen. Es gab so eine richtige Fraktion, die Leute, die Queen cool gefunden haben und die Leute, die AC/DC cool gefunden haben.
Okay, ich wäre jetzt auf jeden Fall Team Queen gewesen.
Ich war Team Pur.
Das ist auch das, gut.
Das ist das, was meine Schwester mir gegeben hat.
Oh nein, das, ja. Ist, ja, das ist ja gemein.
Ne, ja, weil es halt so dörflich gewesen ist. Also ich weiß noch genau, meine Schwester hatte eine Kassette und da waren ganz viele 80er-Jahre-Songs halt da drauf. Von, also die Top 10 Hits der letzten, weiß nicht, 5 Jahre. Und ich wusste natürlich nicht, wer das singt. Ich habe immer die halt immer nur gehört und ich krieg halt, wenn ich auf irgendwelchen 80er-Jahre-Partys bin, so leichte Emotionen, wenn da halt ein Song kommt, der auf dieser Platte ist, aber ich niemals herausgefunden hat, wer das eigentlich gesungen hat. Diese Kassette existiert halt auch nicht mehr. Und dann gab es halt Pur und das fand ich dann toll.
Hey, das ist völlig okay, ich habe Prinzen gehört.
Und Illegal 2001 und Prinzen natürlich halt auch. Aber dann kam irgendwann, dass irgendjemand den EMP mitgenommen hat oder ich glaube noch zuerst den Nuklearblast. Mhm. Er hat den Nuklearblast mitgenommen, so aus der Klasse. Und es waren so, was, die sind alle geschminkt und die haben alle lange Haare und die machen laute Musik. Und ich glaube, ich habe damals das erste halbe Jahr, war mir egal, was da eigentlich gerade über was da eigentlich gerade gesungen wird. Hauptsache, es war schnell, es war laut und es war irgendetwas, was meine Eltern scheiße finden.
Kann ich total nachvollziehen.
Und dann kam irgendwann die Rancid, Out Come the Wolf.
Oh mein Gott, ja.
So, irgendjemand gerade meint so, warum nicht das? Und dann über Rancid, Millencolin und Strung Out.
Absolut.
Und dann war ich halt einfach total da drin gefangen, bis irgendwann bis irgendjemand meinte, hier, hört aber bitte mal die Refused an.
Oh, The Shape of Punk to Come.
A Shape of Punk to Come.
Ja.
So, und das war die absolute Faszination zwischen, wow, das ist melodisch, aber das ist, was da musikalisch abgeht, ist das ja Shit. Und die sind auch noch politisch. Ist der schwer, also.
Yep. Wir haben sogar mit Egotronic mal auf dem Ruhrpott-Rodeo gespielt. Mit Feine Sahne und Refused als Headliner.
Und wow.
Niemand von, ich glaube, also auf jeden Fall ein paar Leute von Feine Sahne kannten die nicht. Und dann habe ich gesagt, so Leute, mitkommen. Jetzt gibt's mal hier Hausaufgaben. Und das war wirklich so eine Show. Ich habe danach gesagt, so eigentlich macht das gar keinen Sinn mehr, Musik zu machen. Also das war Wahnsinn. Ich meine, die haben aufgebaut, Linecheck gemacht und das klang wie von Platte, aber nur noch energetischer und absolut, das war, glaube ich, eins der geilsten Konzerte, die ich jemals gesehen habe. Und das war ja schon Jahrzehnte nach der...
War das nach der Reunion, als sie die zweite Platte rausgebracht haben? Oder die erste Platte nach A Shape of Punk to Come?
Ich glaube ja. Ich glaube, das war die erste. Ja, das müsste so rund um 2015 oder so gewesen
genau.
sein. Ja.
Mit dem leicht enttäuschenden Album. Also es war immer noch ein gutes Album.
Ja klar, was willst du danach machen?
Was willst du nach dieser Platte eigentlich machen?
Ja, ja. Also bin ich auch nie so richtig reingekommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber live haben sie natürlich all die Dinger gespielt, ne? Und ein sehr fresher Dennis am Gesang.
Der hat es aber gesagt. Ja. Ich durfte die hier sehen, die haben mit Thrice gespielt. In Hamburg, auch in der großen Freiheit. Und dann hast du so ein Doppelkonzert gehabt mit Refused und Thrice, wo du auch gemerkt hast, das Publikum hat sich einmal ausgetauscht. So, aber das. Da kann man jetzt einfach nur sagen, so wow. Wer die Möglichkeit gehabt hat, das zu machen.
Wahnsinn, absolut. Also genau, das hat mich damals, ich war auch so ein bisschen in Anführungsstrichen, ich war ziemlich krasser Ärztefan auch, hatte ich so eine Phase. Und da gab es ja auf Viva immer diese Viva-Ärztetage, ne? Also wo dann die Ärzte quasi den ganzen Tag lang auf Viva irgendwie sozusagen den Laden übernommen haben. Und dann,
was? Das gab es?
Ja, und dann hat Bela vor allen Dingen, der hat ja wirklich den besten Musikgeschmack eigentlich von allen immer gehabt, der hat dann sich all diese geilen Sachen gewünscht damals halt quasi oder halt, da waren dann so Sachen wie Social Distortion dabei, was ich noch nicht kannte, auch eben die Videos von denen, ne? Und dann kam irgendwann mal Refused, New Noise und ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Okay, danke, liebe Ärzte, es war eine schöne Zeit mit euch, aber jetzt höre ich richtige Musik.
Gibt es jetzt noch Bands, die so einen Impact auf dich haben, wo du merkst, klar, ich meine, du bist 41, ich bin 42, wir hören Musik wahrscheinlich anders. weil wir so viel Musik gehört haben und so viel mit Musik gemacht haben. Aber gibt es noch Bands, die so einen Impact auf dich haben? Junge Bands?
Junge Bands.
Junge Bands oder junge Alben.
Ja, ich fand Turnstile. Turnstile, ne? Also das Album, das fand ich richtig, richtig krass. Also da bin ich ziemlich drauf steil. Ist ja nun auch wieder ein paar Jahre her und die sind schon ein bisschen jünger, ne?
Turnstile? Ja. Ich glaube, die sind auch in ihren 30ern.
Ja.
Aber ich würde es als neuen Hardcore bezeichnen.
Schon. Genau, das fand ich geil. Müsste ich jetzt mal überlegen. Irgendwie bin ich ein bisschen hängen geblieben mit meinem Musikgeschmack, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, und so meine Playlist immer rauf und runter. Schade eigentlich.
Bei mir
vielleicht hast du ja ein paar Tipps.
Bei mir wäre es Fjord. Also Fjord.
Fjord, auf jeden, ja, jetzt wo du sagst.
Fjord haben so einen Impact noch auf mich. Also jedes Album, was sie bis jetzt rausgebracht haben, ist immer eins der Alben, die in meinen Top 5 des Jahres dann halt landen, weil die auch live genauso funktionieren und auch so eine krasse Energie auf die Bühne bringen, wo du einfach nur so weggeblasen wirst und ich denke so, wow, geht da noch mehr? Und jedes Mal ist es, ja, es geht noch mehr.
Ja,
so.
Ja, stimmt, ja, die sind wirklich geil.
Und Idols. Idols haben diese, also die letzten 2-3 Jahre, wo ich die Idols verfolgt haben, und noch sowas gehabt, so wow, was passiert da eigentlich gerade? Warum dürfen die das?
Ja, von denen habe ich gehört. Die hatten sich dann jetzt nur auf der letzten Tour leider zumindest für mich sehr undifferenziert auf der Bühne zum Nahostkonflikt geäußert.
Genau. Und
das fand ich ein bisschen schade. Deswegen habe ich das nicht mehr weiterverfolgt. Da hat dann so meine Ignoranz eingesetzt. Leider. Du,
das habe ich im letzten Podcast, habe ich mit jemandem auch über das Idols-Konzert gesprochen, was in Hamburg war, wo ich genau das angesprochen habe. Nach diesen undifferenzierten Aussagen ist es so, oh Mann, ey, es ärgert mich gerade so, weil es mir die Musik dahinter so versaut.
Ja, das geht mir mit vielen englischen Bands gerade, so Architects, da war das auch so, die finde ich eigentlich auch ziemlich geil.
Mhm.
Und ja, gut.
Politische Aussagen, gehört das auf die Bühne oder nicht?
Ja, schon, ich denke schon, aber halt eben in dem Fall ist es halt, also wem ist jetzt damit geholfen gewesen, ne? Bei den Idols in dem Beispiel so, ne? Aber ja, ich finde, das gehört auf jeden Fall auf die Bühne, durchaus. Also es kommt ein bisschen auf die Bands an, ne? Wo du sagst jetzt gerade, was auf mich einen Mega-Impact hatte, musikalisch was völlig anderes, ist WTG, Waving the Guns. Das war für mich so, boah, Deutschrap mal linksradikal, ohne so diesen zu netten Zecken-Rap-Appeal, weißt du?
Was heißt netter Zecken-Rap-Appeal?
Es gab ja eine Zeit lang so diesen Begriff Zecken-Rap. Hast du davon gehört?
Würdest du sagen, dass Antilopengang sich auch in diesem Zeckenrap befinden?
Die wollten das auf gar keinen Fall sein.
Entschuldigung, liebe Antilopengang.
Nein.
Würdest du sagen, Neon Schwarz wäre?
Auf jeden Fall Neon Schwarz. Aber ich liebe Neon Schwarz.
Ich liebe also Neon Schwarz auch.
Vor allen Dingen die Leute. Also, und ich mag auch dieses etwas piesigere politische. Also die sind nicht so sehr, finde ich. Dazu erzähle ich jetzt gleich noch was Egotronic betrifft. Aber auf jeden Fall, also die sind sehr lieb, finde ich, auch in ihrer Außenwirkung, auch wenn sie beispielsweise jetzt sich klar positionieren. Aber es ist, finde ich, mehr so ein bisschen hippie-esk.
Marie hat gerade eine neue Platte rausgebracht.
Ich liebe Marie.
Wirklich? Marie hat ihr Solo-Album rausgebracht.
Ja, ich habe es gehört, ich finde es großartig.
Toll, die war ja auch hier in der Hebebühne und hat ihr Reese-Konzert hier gespielt.
Ach toll.
Es war so schön.
Ja, wir hatten immer sehr viel Spaß auf Tour. genau.
Du wolltest zu Egotronic rüber.
Ja genau, erstmal Waving the Guns. Bei Waving the Guns fand ich halt, die habe ich erstmal schändlichst ignoriert, weil wir irgendwann mal mit Egotronic mit denen gespielt haben und die da so drüber waren, dass ich gesagt habe, boah nee, die mag ich nicht. Und bin dann aber irgendwann mal dann doch mal in die Platte, eine Hand bricht die andere, heißt die. So.
Fantastischer Titel.
Ey, und danach hatte ich echt gedacht, so alles klar, Deutschrap und linksradikal. Das passt richtig gut zusammen, aber ohne halt irgendwie so dieses, ich weiß nicht, wir sind jetzt alle gegen Nazis und so, sondern einfach so schlau, so differenziert, so radikal dann am Ende irgendwie. Das fand ich richtig cool. Egotronic, was wollte ich jetzt sagen eigentlich?
Schlau und linksradikal.
Ach so, genau. Da ist mir nämlich das erste Mal aufgefallen, dass ich finde, dass ich lehne mich jetzt weit aus dem Fenster, aber ich finde, dass, sag ich mal, bei Egotronic, was mir persönlich dann am Ende ein bisschen gefehlt hat, war so der Lösungsansatz. Es war viel dagegen, aber wenig dafür. Weißt du, was ich meine? Mhm. Das hat mich immer so ein bisschen gestört. Und da hatten WTG zum Beispiel also deutlich mehr zu bieten, sage ich mal, textlich und auch politisch. So, ohne jetzt meine eigene Band schlecht stellen zu wollen. Aber das war so ein Ding, da dachte ich echt so, wow, also das finde ich cool.
Was meinst du mit einem Lösungsansatz bieten?
Naja, halt eben einfach diese also Egotronic war eine Pöbelband. Mhm. Also selbst erklärt und fand ich auch immer richtig geil, dass es so ist. Aber wenn du das ein paar Jahre, wenn du da so drin warst, so in dieser, sage ich mal, ja, in diesem Anti-Anti-Anti-Anti-Ding, dann weiß ich nicht. Also für mich war zum Beispiel mein persönlicher Lösungsansatz war, aus Deutschland wegzugehen. Ja. Weil ich fand das, also ja klar, ich kann jetzt irgendwie die ganze Zeit Raven gegen Deutschland und so spielen und so, aber am Ende bringt es mir ja nichts, wenn ich immer noch in diesen Strukturen lebe.
Ja.
Also das ist jetzt nur so ein Beispiel, aber das war so das Ding, da wären wir wieder so ein bisschen bei abgedroschenen Parolen, so, ne? Also das finde ich, ist eine Sache. Ah, ich glaube, ich verrenne mich jetzt gerade.
Nee, hier. Gar nicht. Ich finde das Wort Lösungsansatz eigentlich ziemlich, ziemlich stark, weil Lösungsansatz ist ja einfach auch ein aktuelles Thema. Wenn ich jetzt das Wort Sylt sage, dann ist es natürlich auch schon wieder abgedroschen, weil ich glaube, jede Person in Deutschland hat mitbekommen, dass Sylt gerade relativ gehypt worden ist. Letzte Woche, ich glaube letzte Woche Mittwoch schon.
Es soll also, schön sein da, ne?
Soll super sein. Da gibt es tolle Bars,
ja, ne?
Wo der Eintritt irgendwie 150 Euro kostet, ja, und wow. Wo sich Menschen, die ich eigentlich eher in der Fraktion FDP-Wählerin einordnen würde, dann laute Parolen gegen Ausländer rufen. Und da ist halt immer diese Frage, was ist denn der Lösungsansatz? Also ich mag, habe jetzt so selber gemerkt, ne, also in meiner Bubble wurde, glaube ich, von jeder Person dieses Video geteilt oder irgendjemand hat was dazu gemacht. Ich selber habe auch was dazu gemacht und alle haben, ne, jetzt für immer den Gigi D'Agostino Ohrwurm im Kopf und denken sich, das kann doch jetzt nicht sein.
Eigentlich voll der geile Track, ne?
Eigentlich voll der geile Track. Und merkt dann auf der anderen Seite, dass das dann wiederum, das klickt gut. Ich merke dann so, das klickt ganz gut. Und merke jetzt auch bei anderen KünstlerInnen, die jetzt sozusagen, ey, wir haben jetzt den Gigi D'Agostino Remix gemacht mit Nazis aufs Maul, Nazis aufs Maul, springen, AG sterben, Nazis aufs Maul. Und ganz viele Leute bauen jetzt darum halt ihre eigene Geschichte so, weil sich erstens gut klickt. Und trotzdem ist halt so die Frage so nach dem Lösungsansatz, wo ich so ein großes Fragezeichen sehe und denke halt so, was ist denn jetzt der Lösungsansatz? Ich meine, jetzt haben wir so ein, jetzt denken die halt gerade, sie haben die Büchse der Pandora geöffnet, ja. Aber eigentlich ist es ja, das ist ja schon die ganze Zeit da.
Eben.
Dieser Rassismus ist ja schon die ganze Zeit da.
Mich überrascht, warum alle überrascht sind.
Ja, genau. Ja. So, was ist denn der Lösungsansatz? Also wir können jetzt alle Faschisten und alle Nazis irgendwie sagen so, ja, haut ihr doch mal ab. Oder wir öffnen für euch einfach Sachsen und dann schließen wir es wieder. So.
Das finde ich eigentlich eine ziemlich gute Idee, muss ich ganz ehrlich sagen. Den Gewalterlebnispark. Kennst du noch die APPD?
Nein.
Die anarchistische Pogo-Partei Deutschland.
Das, stimmt.
Ja, und die haben doch so Gewalterlebnisparks gefordert, wo dann so die Nazis da so ihr Ding machen können. Die können da auch ihre Strukturen aufbauen und sich gegenseitig abknallen. Und dann, naja, ist natürlich Blödsinn. Aber ich fand das immer ganz
Das klingt lustig. Halt einfach wie ein neuer Teil von The Purge.
Total. Ich meine, die würden sich bestimmt dort wohlfühlen.
Ja, aber wenn es da nichts zu hassen gibt, was machen
die? Die finden schon irgendwas.
Wenn du jetzt, ich meine, du bist ja wieder zurückgezogen. Du warst ja jetzt in einem wundervollen Spanien und bist jetzt ja wieder zurückgezogen und bist ja in eine Struktur oder in eine Gesellschaft
zurückgezogen. Ich bin nur halb zurückgezogen.
Du bist nur halb zurückgezogen, aber irgendwie brennt es ja hier auch.
Ja.
Also ich habe noch so das Gefühl, es lodert, es lodert großflächig, wie so ein Moorbrand. Irgendwie, wo du eigentlich gar nicht siehst, dass, weißt du, was ein Moorbrand ist?
Ein Moorbrand? Habe ich noch nicht gehört.
Ich hoffe, ich kriege jetzt nicht Ärger von den Leuten, die halt wirklich an einem Moor leben. Das ist gefährliches Halbwissen, Leute, ihr da draußen. Bitte googelt das nochmal nach. Aber wenn... Wenn es brennt an einem Moor und es relativ viel Torf unter der Erde gibt, oder heißt es Torfbrand, dann ist das halt einfach so, dass der Brand unterirdisch ist. Also das glüht unten, der ganze Torf, der da unter dem Moor so versickert, oder der glüht halt einfach weiter, aber oben ist überhaupt gar nichts. Du siehst halt oben überhaupt nichts. Oben brennt halt nichts, aber unten glüht der Torf halt so durch. Und so fühlt sich das halt irgendwie gerade an. Du bekommst es nicht, du bekommst es schon irgendwie mit, irgendwie, keine Ahnung, irgendwas stimmt hier nicht so richtig. Du siehst es aber du weißt halt, unten ist der Torf schon richtig am Lodern.
Oh wow, so. Ja, klar. Und, das ist ein guter Vergleich. Ja.
Und deshalb meine ich ja, ne, die Leute, die da gerade auf Sylt gewesen sind, das sind ja nicht die AfD-WählerInnen, sondern das sind ja die kleinen, das sind ja die Rich Kids, die FDP und CDU, CSU-WählerInnen. Und trotzdem hängt da halt so ein tiefer Rassismus halt drin, der als Joke ja nur so gemeint ist. So. Aber wo war die Frage? Du bist jetzt wieder zurückgekommen. Halb. Beunruhigt dich das? Ne, blöde Frage, natürlich.
Ja, schon. Auf jeden Fall. Es ist ja alles noch viel schlimmer im Endeffekt als 2019, wo wir gegangen sind. Ne? Also viele Dinge, die damals, es erschien schon alles denkbar, aber also Hanau war noch nicht. Mhm. Ne? Und ich finde den Vergleich schon wirklich sehr gut. Da brodelt etwas sehr Ungutes. Und die Frage ist jetzt halt eben, wohin die Reise geht, ne? Wie sehr sich die Menschen einfach auch wieder politisieren. Also das ist eine Sache, die mir in Deutschland auffällt, dass sich schon mehr Leute wieder klar politisch positionieren im antifaschistischen Bereich, habe ich so den Eindruck. Zumindest, aber ich bin halt auch in einer Bubble, ne? Ich kann das schlecht sagen. Also die Leute, die früher halt sich nicht geäußert haben und eher mehr so in der Bar 25 abhingen und von Politik nichts wissen wollten, sind jetzt eigentlich alle ziemlich straff organisiert von meinen alten Freundinnen. Und also ich habe schon irgendwie die Hoffnung, dass sich ein breiter antifaschistischer Konsens entwickeln könnte. Aber es ist halt eben auch nur Hoffnung, ne? Also ich bin schon sehr beunruhigt, ja. Also ich habe Kinder, ne? Also das ist natürlich auch so ein Ding. Also klar, jetzt hier Schleswig-Holstein, also nördlich von Hamburg, ist eine relativ, also habe ich mir sagen lassen, relativ linke Gegend. So, ich war auch sehr überrascht, wie offen und lieb und nett die Menschen da sind. Ganz was anderes als jetzt Barnim. Aber ich weiß auch nicht, ja, ich weiß nicht, was da als nächstes kommt. Ne?
Ja, man muss ja nicht alles schlecht reden. aber man muss ja auch ehrlich mit den Sachen umgehen, weil ich habe nämlich gedacht, als ich dieses Sylt-Video gesehen habe und die Politik hat sich ja sofort dazu geäußert, das ging ja so schnell.
Hat mich auch erstaunt, ja.
Dass sie sich politisch dazu geäußert haben. Und da habe ich nur so einen Hans Werner irgendwo auf dem Dorf gesehen, der wenig mit Politik am Hut hat und ab und zu mal die Nachrichten und sowas guckt und dann sagt so, ja, ich weiß gar nicht, was die haben, ne? Vor 2 Wochen war ja halt auch diese große Demo in Hamburg, wo die wieder das Kalifat gewünscht haben und da machen die jetzt nicht so einen Stress daraus, das kann ich ja überhaupt nicht verstehen.
Da gab es doch genau den gleichen Stress, das verstehe ich irgendwie nicht, diesen Wallaboutism. Also das sehe ich gerade in jeder Kommentarspalte und ja, und was ist mit dem Kalifat? So, ne?
Wann kommt es denn endlich?
Ja, also ich meine, da gab es doch auch ganz klare Äußerungen aus der Politik danach und fanden ja irgendwie auch alle scheiße, zu Recht. Und also den Vergleich, den verstehe ich nicht, weil das ist ja was völlig anderes. Also ich meine, auf der einen Seite hast du halt eben die Faschos, auf der anderen Seite hast du Islamisten. Nee, das gender ich jetzt mal bewusst nicht. Islamisten.
Wenn du das machst, kriegst du mich Ärger.
Genau. Nee, und also klar, zwei riesengroße Probleme, aber dass die Leute das dann irgendwie wieder so abtun, aber der Abtun ist sowieso so ein Ding, ne? Also rechte Gewalt oder Auswüchse, sage ich mal, in solcher Form werden ja immer schnell abgetan aus der Mitte der Gesellschaft oder so, ne?
Hast du einen Plan B?
Einen Plan B? Also ich habe zu meiner Ex gesagt, wir gehen nur zurück unter dem Deal, dass wenn die AfD oder irgendeine andere rechte Partei, na gut, die CDU ist auch eine rechte Partei, aber ich sag mal alles ab AfD, in irgendeiner Form eine Regierungsbeteiligung auf Bundesebene bekommt, dann gehen wir wieder. Also okay. Das ist, oder und wenn die Wehrpflicht wieder eingeführt werden sollte. Da war ich auch, da habe ich auch gesagt, also nee.
Du warst bestimmt Zivildienstleistender.
Ich war tatsächlich Totaldienst,
Totaldienstverweigerer,
genau. Ich habe mich so richtig, wie ich das eigentlich immer mache, mich so richtig rausschlowumbert. Hab keine richtige Meldeadresse gehabt, habe immer irgendwo, also die haben mich tatsächlich sogar zweimal mit den Feldjägern abgeholt. Das waren eigentlich so fast in, also so zwei etwas ältere Polizisten kurz vor der Rente. Und die haben mich dann an die Feldjäger übergeben. Beim ersten Mal haben die mir noch einen Kaffee in der Wanne angeboten auf dem Weg dahin. Beim zweiten Mal waren die nicht mehr so nett. Weil die haben mich natürlich dann, wo waren das, diese Musterungs, es war irgendwo da da draußen fast schon Köpenick. Ich glaube so, ja. Und ja, die haben mich dann da am Eingang rausgelassen und meinten, ja, sie müssen dann da nach rechts zur Musterung. Habe ich gesagt, ja, jawohl, mache ich, alles klar, kein Problem. Die Bullen halt wieder abgefahren und ich den Bus wieder nach Hause genommen, ist ja klar. Beim zweiten Mal dann, ja, haben die mich dann schon begleitet zur Musterung und dann wurde ich
ausgemustert?
Da wurde ich ausgemustert.
Echt, ja. So unsportlich siehst du gar nicht aus.
Ich glaube, ich war am Tag vorher in unserer Lieblingsbar, der Milchbar in Kreuzberg und habe mich dementsprechend hingerichtet. Also das war ein guter Zufall. Ja.
Ah, jetzt verstehe ich das. Du bist 2019 aus Spanien rausgegangen und 2019 hast du auch die Band verlassen.
Genau.
Das heißt, ihr seid eine blöde Frage und kannst ja auch sagen, nee, lass raus, aber ihr seid im Guten auseinandergegangen, oder?
Nein.
Okay, gut, dann lassen wir es raus.
Nee, ist okay. Also im Endeffekt, es ist immer schon, sag ich mal, auch hinter den Kulissen in der Band heiß hergegangen mit eigentlich allen. Also es ist einfach, sag ich mal, also es war, sagen wir mal so, es gab Differenzen innerhalb der Band, zwischen allen Bandmitgliedern eigentlich und das ist aber auch keine Überraschung, weil das eigentlich bei fast allen Bands passiert und das war halt, ich sag mal jetzt auch kein Drama, also wir haben uns einvernehmlich dann halt irgendwie getrennt, aber ich kann jetzt nicht behaupten, dass wir jetzt wirklich im Guten auseinandergegangen sind.
Und auch das ist eine Sache, die eigentlich fast bei allen Bands am Start ist.
Ist so.
Man hat so eine ganz kurze Zeit, wo man die besten Freunde ist und durch das Land zieht.
Mhm.
Und je länger man das macht und je mehr Verantwortung dazu kommt, je mehr es zu einem Business wird, egal wie schön es ist, desto mehr Differenzen kommen, unterschiedliche Meinungen, du hängst mit den Leuten halt tagtäglich irgendwie aufeinander.
Die ganze Zeit hockst du halt aufeinander, da muss man sich schon wirklich sehr mögen. Ne?
Und wenn man das dann so schafft, so wie Arnim von den Beatsix, dass ich, ja, wir sind einfach die besten Freunde, dann ist das eine Ausnahme.
Ja, da habe ich aber auch andere Geschichten.
Nein, aber das, ja, das ist, deshalb ist es vollkommen okay, wenn es so ist, weil ich hätte mich halt, irgendwann wäre ich nämlich auf Torsun halt noch gekommen, aber wenn es zu blöd ist.
Nein, mir ist es gar nicht zu blöd.
Wir reden nämlich gerade die ganze Zeit über eine Band, dessen Galionsfigur und dessen Bandmitgründer ja eigentlich letztes Jahr am 30. Dezember an Krebs gestorben ist.
Genau. Ich muss auch dazu sagen, also zwischen Torsun und mir persönlich gab es danach einen sehr netten Kontakt. Also es hat sich wirklich aufs Bandbusiness bezogen und das ist halt eben vielleicht jetzt für mich nicht im besten Sinne auseinandergegangen. Aber menschlich oder sowas haben wir uns danach noch geschrieben und angerufen, auch während der Corona-Zeit irgendwie gecheckt, irgendwie gegenseitig, ey, wie geht's dir, ist alles cool. Hat nachgefragt, weil in Spanien bei uns gab es einen heftigen Lockdown halt, 3 Monate durften wir gar nicht die Wohnung verlassen. Und so, da hat er dann auch nachgefragt und so haben wir uns dann auch wieder angenähert. Und mich hat auch natürlich die Krebserkrankung und der Tod, das hat mich schon persönlich sehr, sehr getroffen, ja, also da.
Hatte dir das gesagt, dass er Krebs hat?
Also wir haben nicht so einen krassen persönlichen Kontakt mehr gehabt. Ich habe das dann tatsächlich auch über die Instagram-Seite von ihm mitgekriegt. Und das war schon, ja, und vor allen Dingen zwischenzeitlich hat es ja den Eindruck gegeben, dass er das vielleicht sogar schafft, ne, den Kampf. Und aber es gibt da Menschen, die waren mit ihm deutlich enger in Kontakt und können da vielleicht mehr drüber sagen. Also,
okay.
Für mich kam es sehr überraschend.
Kannst du dir jetzt noch Songs anhören von den 4 Alben, die du mitgeschrieben hast?
Ja, ich höre mir die tatsächlich wirklich immer noch sehr gerne an. Ich höre mir auch die anderen, wo ich nicht mitgemacht habe, gerne an. Ich finde auch beispielsweise das letzte Album, auch wenn es jetzt nicht so mein persönlicher Sound ist, finde ich es auf jeden Fall doch, habe ich es auch sehr oft gehört, weil da doch ein paar sehr catchy Songs drauf sind auch. Und also ja, für mich ist das eine total coole Zeit. Ich habe gerade jetzt mit meinen Kids, wir haben beim Reeperbahn-Festival ja irgendwann mal gespielt, im Übel und Gefährlich. Mhm. Ich weiß nicht mehr genau, ob das 2017 war. Nee, 2016 müsste es gewesen sein. Und also es existiert quasi ein Rockpalast-Mitschnitt davon. Und das habe ich jetzt meinen Kids gezeigt und habe gesagt, ach, guck mal hier.
Wie alt sind die?
Mein Größter ist jetzt 12 geworden, die Mittlere wird 9 nächste Woche, diese Woche und der Kleinste ist 5.
Findet das dein Großer cool, wenn er dich da…
Der hat jetzt angefangen Schlagzeug zu lernen, seine Lieblingsband ist Pasco, falls du die kennst.
Ja, klar.
Und ich habe da wirklich gar nichts gemacht. Ne? Ich habe das einfach immer nur so nebenbei gehört, den ganzen Kram und so. Und er fand es halt cool und wollte wissen, was das für eine Musik ist. Und jetzt lernt er Schlagzeug, ich bringe ihm noch Gitarre bei und so. Und er ist ein richtig kleiner Punkrocker, das ist super cool. Und ja, die finden das natürlich mega spannend, dass ich da mal so viel unterwegs war und so. Und es macht mich natürlich auch ein bisschen stolz.
Und wenn dein Sohn sagen würde, du Papa, ich möchte gerne Musiker werden?
Würde ich sagen, ja klar, auf jeden Fall. Warum nicht? Also, das ist schon cool. Und ich meine, es gibt dann auch Leute, die da deutlich ambitionierter sind, die es ja auch geschafft haben, wirklich sich da zu etablieren. Ich sage jetzt zum Beispiel von mir immer, ich bin wirklich kein besonders versierter Gitarrist. Ich habe vielleicht, mache ich Dinge, die irgendwie funktionieren. Aber eigentlich ist jetzt gerade die Zeit, also wo ich wirklich mal täglich Gitarre übe. So einfach nur, weil ich mich mehr mit meinem Instrument beschäftigen will. Vorher war es immer so, ja, ist halt Punk, ich kann halt das und das und das und so und das reicht mir. So, und ich denke mir, wenn du wirklich das fühlst und in der Musik Fuß fassen willst und bereit bist, dafür zu gehen, dann wirst du damit auch irgendwann mal Erfolg haben. Bin ich mir ziemlich sicher.
Hast du noch ein Projekt oder beziehungsweise etwas im Kopf, wo du meinst, das will ich unbedingt noch machen?
Musikalisch?
Ja.
Ich würde gerne mal, also ich bin gerade jetzt durch meinen Schlagzeuger so ein bisschen dabei, so diese ganze Stoner- und Psychedelic-Welt so ein bisschen zu erkunden. Das war vorher überhaupt nicht meins. So dieses sehr langsame, riffige, doomige, fast schon Rock so. Also das finde ich gerade geil. Da würde ich gerne mich nochmal austoben. Witzigerweise. Hätte ich auch nicht gedacht. Aber das catcht mich irgendwie gerade. Finde ich cool.
Wenn es noch etwas gibt, was dir jetzt noch einfällt, wo ich vorher nämlich gesagt habe, was sind denn die lustigsten Tourgeschichten, die du auf Tour erlebt hast? Und du gesagt hast, ja, ich überlege mir da gleich nochmal
was. Da hast du wohl zu viel versprochen.
Da gibt es jetzt wohl nichts. Aber ansonsten, Christian, grü. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass du diesen Weg hier auf dich genommen hast.
Sehr gerne.
In die wundervolle Hebebühne. Ansonsten haben wir noch eine kleine Playlist und zwar heißt die Astra Colada Nachtasyl Playlist. Die gibt es auf Spotify. Da darf sich jeder oder jede Person, die bei uns zu Gast ist, Songs drauf wünschen. Ich frage dich erstmal, was ist dein Lieblingssong von Egotronic, wo du sagst, ja, das ist der, eigentlich ist der beste Song und du musst ihn mitgeschrieben haben.
Ich sag mal Kriegserklärung.
Den packen wir den schon mal mit drauf. Hast du noch sonst einen Song, den du dir wünschen würdest?
Von Egotronic?
Nee,
oder?
Von einfach eine Musikempfehlung.
Ja, ich würde mir wünschen von Waving the Guns, das hätte so ein schöner Abend werden können.
Das hätte so ein schöner Podcast werden können.
Das war ganz großartig.
Ja, fühlst du dich, hast du dich wohlgefühlt?
Ja, voll.
Dann wünsche ich mir jetzt gerade nochmal angesprochen, die besten Freunde aus Berlin, die Beatstick haben eine neue Platte rausgebracht. Nee, die haben erstmal zwei neue Songs rausgebracht. Ich wünsche mir den zweiten, der heißt Dead Man. Und dann gibt's noch einen Song von Lampe, Was ist mit dir? Und Bipolar, Feminin, Sie reden so laut.
Bester Bandname übrigens.
Kennst du die?
Ich habe erst den Bandnamen gelesen. Bipolar, Feminin finde ich großartig. Muss ich mir unbedingt sagen.
Musikempfehlung. Ist geil.
Cool.
Ist wirklich eine wirklich geile feministische Band.
Und nice.
Finde ich richtig gut. Ansonsten hören wir uns nächste Woche. Ich hoffe mit Daniel Hürtmann wieder. Und ansonsten... danke an Krü, danke an euch und bis nächste Woche. Bye, bye.
Ciao.